RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Dienstag, den 11. April 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Nono Nursia und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Presiden Ernante KPU un Bawaslu Komisare. Presiden Joko Widodo sakte derbau von Jakarta Surabaya Mautstrasse muss bis 2018 fertig sein. Vizepresiden wird der Verschiffung der humanitären Hilfe für Somalien beiwohnen. Verkehrsminister veröffentlichte ein Schiffführungsprogramm in der Straße von Malakka und Singapur. Forschung über Umsiedlung der Hauptstadt wird im Jahr 2017 fertigstellen. Nord-Sumatra bietet Frankreich Investitionen im Kraftwerksbereich an. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo ernennt heute Morgen im Merdeka Palas Jakarta sieben Kommissare der Indonesian Wahl Kommission KPU und fünf Kommissare der Agentur für die Überwachung der Wahlen Bawaslu. Die neuen KPU und Bawaslu Kommissare werden von 2017 bis 2022 ihre Aufgaben durchführen. Die KPU Kommissare Zin Pramono Ubaid Tantowi, Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, Hashim Ash'ari, Firian, Evi Novida Ginting Manik, un Arif Budiman. Undi Bawaslu Komisare Zin Ratnadewi Petalolo, Muhammad Afiduddin, Rahmat Bagja, Abhan, un Fritz Edward Siregar. Presiden Joko Widodo hat darauf hingewiesen, dass die Mautstraßen di Jakarta und Surabaya verbinden im Jahr 2018 abgeschlossen sein werden und wird mit einer weiteren Mautstraße fortgesetzt, die Surabaya mit Banyuwangi verbindet, die im Jahr 2019 abgeschlossen sein soll. Präsident sagte bei der Inspektion des Baus der Bauen Salatiga Mautstraße Abschnitt, dass die Ost- und Westteile der Insel Java damit verbunden werden. Die Bauen Salatiga Mautstraße ist der dritte Abschnitt der Semarang-Solo Mautstraße, die Teil der Trans-Java Mautstraße Megaprojekt ist. Präsident Joko Widodo erklärte, dass der Bauen Salatiga Mautstraßenbau durch Landprobleme behindert wurde. Er sagte auch, dass etwa 97-99% des Landes erworben wurden. Unterdessen zielten indonesische öffentliche Arbeiten und Wohnungsminister Basuki Hadi Mulyono, dass die Mautstraße für die Idul-Fitri-Heimkehr abgeschlossen werden kann. Minister Basuki sagte, dass der Fortschritt der Bauen Salatiga Mautstraßenbau Minister Basuki sagte, dass der Fortschritt der Bauen Salatiga Mautstraßenbau 96,71% ab April 2017 erreicht hatte. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla wird der Verschiffung von 1.000 Tonnen Reis auf dem Hafen Tanjung Perak in Surabaya Osiava beiwohnen. Der Reis ist die humanitäre Hilfe Indonesiens für die Hungeropfer in Somalien. Dies teilte der Leiter der unprofitorientierten humanitären Organisation Aksi Cepat Tanggap ACT Ahyudin Amontak in Jakarta nach dem Treffen mit Vizepräsidenten Yusuf Kalla der Pressemit. Ahyudin zufolge würdige Vizepräsident Yusuf Kalla die Aktionen von ACT, die indonesische Gemeinschaft dabei mitwirke, den Hungeropfern in Somalien zu helfen und ihnen die Spende in Form von Reis zu geben. Ahyudin fügte hinzu, ACT werde darauf sich fokussieren, die Hilfeleistung in Form von Nahrungsmittel zu sammeln. Der Bedarf Somaliens an Nahrungsmittel sei sehr dringend. ACT werde sogar die Spenden in Form von Geld für Reis ausgeben, sagte Ahyudin weiter. Der indonesische Verkehrsminister Budi Karya Sumadi veröffentlichte ein Programm zur Führung der Schiffe in der Malakastraße und in der Singapurischen Straße, die Schifffahrtssicherheit und den Schutz der maritimen Umwelt zu intensivieren. Wie Budi Karya Sumadi vor der Pressegästen in Jakarta erläuterte, sei dies ein historischer, wichtiger und strategischer Schritt für Indonesien, die maritime Souveränität Indonesiens abzusichern. Ihm zufolge sei der Prozess zur Schiffführung in beiden Straßen ein großes Bemühen der indonesischen Regierung durch die Verhandlungen zwischen den Küstenländern, die aus Indonesien, Singapur und Malaysia bestehen. Vor einigen Jahren haben die drei Länder diese Frage beim dreieckigen Forum der Expertgruppe erörtert. Er sagte dazu weiter, Indonesien habe sich verpflichtet, die Schiffführung in den Malakastraße und in der Singapurischen Straße durchzuführen. Dazu sei Indonesien das erste Land, das bereit ist, das Programm zu implementieren, sagte Budi Karya Sumadi weiter. Der indonesische Minister für nationale Aufbauplanung Bambang Brojonegoro setzt sich das Ziel, dass die Forschung über Umsiedlung der indonesischen Hauptstadt aus Jakarta in die neue Region außerhalb der Java-Insel in diesem Jahr fertigstellen werden solle. Er sagte gestern in Nusa Dua auf Bali dazu, es gebe einige Kandidatenstädte, die ein großes Potenzial haben, die neue Hauptstadt zu werden. Eins davon ist Palangkaraya in der Provinz Zentral Kalimantan. Im zufolge analysieren ein Team der Behörde für nationale Aufbauplanung Bappenas zurzeit die Kriterien, die Fläche und Fonds für den Bau der neuen Hauptstadt. Vorher hat Minister Bambang Brojonegoro gesagt, dass der Plan zur Umsiedlung der Hauptstadt wieder entstehe, da nach dem Bedarf ein neues Wirtschaftszentrum gegründet werden soll. Die Java-Insel hat die indonesische Wirtschaftsaktivität sehr dominiert. Die Provinzregierung Nord-Sumatras bietet den französischen Investoren die Bauprojekte von erneuerbaren Elektrizitätskraftwerken an. Der Gouverneur Nord-Sumatras, H.T. Erinuradi, sagte am Montag in Medan Nord-Sumatra, dass Nord-Sumatra die erneuerbaren Elektrizitätskraftwerke wie Sonnenkraftwerke, Meereskraftwerke und Windkraftwerke brauchen. Dies teilte Gouverneur Erinuradi dem französischen Botschafter Jean-Charles Bertonnet am Montag in Jakarta mit. H.T. Erinuradi zufolge bietet die Provinzregierung Nord-Sumatras Frankreich diese Bauprojekte an, da Frankreich viele Erfahrungen habe, die Technologie der erneuerbaren Energie zu entwickeln. er sagte weiter, die Provinzregierung Nord-Sumatras werde den Investoren die Erleichterungen geben. Außer der Kraftwerke können die französischen Investoren in Nord-Sumatra auch im Tourismus, Pflanzen, Landwirtschaft, Handels-, Dienstleistungs- und Maritimbereich das Kapital anlegen, fügte Gouverneur Nord-Sumatras hinzu. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.181,92 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.207,37 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.365 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 81%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute die Indonesian Luftstreitkräfte TNI AU und das Hauptwaffensystem. Die Indonesian Luftstreitkräfte TNI AU sind ein Teil der Indonesian Streitkräfte TNI, die für die Sicherheit der Indonesian Luftzone verantwortlich sind. Als die Volkssicherheitsagentur BKR am 23. August 1945 gegründet wurde, hatte das indonesische Volk seitdem auch die Luftstreitkräfte, die indonesische Luftverteidigung stärken. Am Anfangsjahr der indonesischen Unabhängigkeit mangelte es noch in Indonesien an Flugzeugen und anderen Einrichtungen. Am 5. Oktober 1945 änderte sich der Name der indonesischen Luftstreitkräfte. Seitdem hießen sie die Flugdivision der Volkssicherheitstruppen TKR unter der Leitung von Komodore Suryadi Suryadharma. Am 23. Januar 1946 änderte sich wieder der Name der Indonesian Streitkräfte zu der Indonesian Volkstruppe TRI. Endlich wurde am 9. April 1946 die Flugdivision der Indonesian Volkstruppe aufgehoben und nannte man sie die Indonesian Luftstreitkräfte. Der Tag 9. April wurde als den Geburtstag von den Indonesian Luftstreitkräften TNI AU gefeiert. Zurzeit bestehen die Indonesian Luftstreitkräfte aus zwei Kommandooperationen, und zwar das Operationskommando der Luftstreitkräfte 1 im Flughafen Halim Perdana Kusuma und das Operationskommando der Luftstreitkräfte 2 in Makassar. Die Indonesian Luftstreitkräfte TNI AU haben jetzt verschiedene militärische Waffen und Fahrzeuge. Es ist sehr zu hoffen, dass die Indonesian Luftstreitkräfte TNI AU in Zukunft besseres Hauptwaffensystem haben werden, um das indonesische Territorium von den Feinden zu schützen. Außerdem sollte die sollten die indonesischen Luftstreitkräfte die Menschenressourcen auch verbessern, damit sie die modernen militärischen Waffen und Fahrzeuge beherrschen können. Die Modernisierung der militärischen Waffen und Fahrzeuge ist sehr nötig, damit die indonesischen Luftstreitkräfte TNI AU von den Luftstreitkräften anderer Länder nicht besiegt werden können. Soweit Kommentar.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurswellen 15.105 9720 kHz im Programm der deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf Ereignisse vom 11. April. Wir beginnen mit dem Datum 11. April 1919, an dem die Internationale Arbeitsorganisation ILO in Versailles, Frankreich, nach dem Ersten Weltkrieg gegründet wurde. Die Internationale Arbeitsorganisation ILO ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit Hauptsitz in Genf. Sie ist zuständig für die Formulierung und Durchsetzung internationaler Arbeits- und Sozialstandards. Die weltweit geltenden Mindeststandards sollten die Rechte bei der Arbeit und damit menschenwürdige Arbeit für alle Menschen auf der Welt sicherstellen. Indonesien schloss sich am 11. Juni 1950 der ILO an. Die Gründung dieser Organisation hat das Ziel, die Arbeitsbedingungen, den Lebensstandard und die wirtschaftliche und soziale Stabilität zu verbessern. Wir kommen nun zum 11. April 1970, an dem Apollo 13 in den Mond geschossen wurde. Apollo 13 war eine Raumfahrtmission des US-amerikanischen Apollo-Programms im April 1970. Nach der Explosion eines Tanks während des Fluges zum Mond musste die geplante Mondlandung aufgegeben werden. Apollo 13 beförderte drei Personen, unter anderem James Lovell Jack. Doch dann 55 Stunden und 54 Minuten nach dem Start auf dem Weg zum Mond, knapp 322.000 Kilometer von der Erde entfernt, explodierte einer der beiden Sauerstofftanks der Odyssey getauften Raumkapsel. Der Grund ist, wie sich später herausstellt, eine ganze Reihe falscher Einstellungen und Einschätzungen. Die Leitungen des zweiten Tanks wurden beschädigt, sein Inhalt entweicht. Die Brennstoffzellen, die mit dem Sauerstoff Strom und Wasser erzeugen, können nur noch wenige Stunden laufen. Die Mission, das wird schnell klar, muss abgebrochen werden. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Datum vom 11. April 1996, an dem Israel Libanon bombardierte. Am 11. April 1996 bombardierte Israel mit ihrem Flugzeug und Hubschrauber zum ersten Mal in fast 14 Jahren Beirut, Libanon. Durch diesen Luftangriff sind mindestens 11 Menschen ums Leben gekommen und einige Menschen verletzt. Das Ziel dieses Luftangriffes war Hezbollah, der pro den Iran war. Es war ein Gegenangriff. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung Im Blickpunkt. Zum Thema Indonesien und Georgia stärken Zusammenarbeit im Bereich der Dienstleistung der Gefängnisse. Der indonesische Minister für Recht und Menschenrechte, Yasona Lawli, besuchte letzte Woche Georgia, um die Einladung des georgischen Correction Ministers Kaka Kahi Sili zu erfüllen. Dieser Besuch dient dazu, über das Potenzial der Zusammenarbeit beider Länder im Gefängnisbereich zu diskutieren. Dieser Besuch ist wichtig, da Georgia eines der ehemaligen Länder der Sowjetunion ist, das in Europa durch Reform in verschiedenen Bereichen sich gut entwickelt. Bei diesem Besuch traf Yasona Lawli den Minister für Innenangelegenheiten Georgi Mekher Brisvili und der Acting Minister oder den ersten stellvertretenden Justizminister Alexandre Baramitze um Meinungen über Rechtsfragen bei den Ländern zu erörtern. Außerdem lernte Yasuna Lawley den Erfolg der Reform der Institutionen und öffentlichen Dienstleistungen in beiden Ministerien. Der Leiter der Abteilung für Information, Recht und Zusammenarbeit des Ministeriums für Recht und Menschenrechte, Effendi Parangin Angin, sagte in Jakarta nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, dass die Regierungen Indonesiens und Georgias darin übereinstimmten, die Zusammenarbeit in der Reform der öffentlichen Dienstleistung und des Gefängnisses zu stärken. Laut Effendi Parangin Angin sei diese Übereinstimmung beim Treffen zwischen dem Minister Yasuna Lawley und dem Korrektionsminister Georgias letzte Woche in Georgia erreicht worden. Diese Übereinstimmung beweise, dass die beiden Länder konkrete Zusammenarbeit, die beide Länder begünstige, mehr versteckt hätten. Laut Effendi sagte Minister Kaka Sifili, dass Georgia seit 2012 Gefängnisse reformiert habe, um die große Zahl oder Überkapazität der Gefängnisse zu bewältigen, die Häftlinge durch Online-Shop das Produkte der Häftlinge zu vermarkten, zu fördern und das Programm der Befreiung mit Bedingungen durchzuführen. Dies diene dazu, die Häftlinge, die befreit seien, zur Gemeinschaft vorzubereiten. Um die Überkapazität der Häftlinge zu bewältigen, gebe Georgia ebenso den Häftlingen in der Kategorie Drogenbenutzer eine Amnestie. Der Minister Yasuna Lawley schenkte auch in Georgia seine Aufmerksamkeit auf die Reform der öffentlichen Dienstleistung und zwar die Gründung der öffentlichen Servicehalle. Es ist das integrierte Dienstleistungsmanagementsystem von 550 Dienstleistungsarten für die Öffentlichkeit. Es handelt sich dabei unter anderem um die Dienstleistung von Führerschein, Reisepass, Visum, Legalität des Dokuments, Geburtsurkunde, Geschiedenurkunde, Heiratsurkunde und Personalausweis. Durch dieses System kann die Bevölkerung eine genaue Dienstleistungszeit in der Erledigung des Dokuments über dieses integrierte Dienstleistungsmanagementsystem. Während seines Besuches in Georgia besichtigte Minister Yasuna Lawley ebenso vor Ort alle Einrichtungen in Gefängnissen und in der öffentlichen Servicehalle. Außerdem besichtigte der Minister auch die Innovation in der Notdienstleistung für die Bevölkerung, indem man das sogenannte System 112 gründete. Es ist das Zentrum zur schnellen Bewältigung der Notlage, das die Dienstleistung der Polizei, der Gesundheit und Feuerwehr über 112 integriert. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo ernannt heute Morgen im Merdeka Palace Jakarta sieben Kommissare der Indonesian Wahlkommission KPU und fünf Kommissare der Agentur für die Überwachung der Wahlen Bawaslu. Die neuen KPU und Bawaslu Kommissare werden von 2017 bis 2022 ihre Aufgaben durchführen. Di KPU Komisare Zin Pramono Ubaid Tantowi, Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, Hashim Ash'ari, Firian, Evi Novida Ginting Manik, un Arif Budiman. Undi Bawaslu Komisare Zin Ratnadewi Petalolo, Muhammad Afiduddin, Rahmat Bagja, Abhan, un Fritz Edward Siregar. Presiden Joko Widodo hat darauf hingewiesen, dass die Mautstraßen, die Jakarta und Surabaya verbinden, im Jahr 2018 abgeschlossen sein werden und wird mit einer weiteren Mautstraße fortgesetzt, die Surabaya mit Banyuwangi verbindet, di im Jahr 2019 abgeschlossen sein soll. Präsident sagte bei der Inspektion des Baus der Bauen Salatiga Mautstraße Abschnitt, dass die Ost- und Westteile der Insel Java damit verbunden werden. Die Bauen Salatiga Mautstraße ist der dritte Abschnitt der Semarang-Solo Mautstraße, die Teil der Trans-Java Mautstraße Megaprojekt ist. Präsident Joko Widodo erklärte, dass der Bauen Salatiga Mautstraßenbau durch Landprobleme behindert wurde. Er sagte auch, dass etwa 97-99% des Landes erworben wurden. Unterdessen zielten indonesische öffentliche Arbeiten und Wohnungsminister Basuki Hadi Mulyono, dass die Mautstraße für die Idul Fitri Heimkehr abgeschlossen werden kann. Minister Basuki sagte, dass der Fortschritt der Bauen Salatiga Mautstraßenbau. Minister Basuki sagte, dass der Fortschritt der Bauen Salatiga Mautstraßenbau 96,71% ab April 2017 erreicht hatte. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla wird der Verschiffung von 1.000 Tonnen Reis auf dem Hafen Tanjung Perak in Surabaya Ossiava beiwohnen. Der Reis ist die humanitäre Hilfe Indonesiens für die Hungeropfer in Somalien. Dies teilte der Leiter der unprofit-orientierten humanitären Organisation Aksi Cepat Tanggap ACT Ahyudin Amontak in Jakarta nach dem Treffen mit Vizepräsidenten Yusuf Kalla der Pressemit. Ahyudin zufolge würdige Vizepräsident Yusuf Kalla die Aktionen von ACT, die indonesische Gemeinschaft dabei mitwirke, den Hungeropfern in Somalien zu helfen und ihnen die Spende in Form von Reis zu geben. Ahyudin fügte hinzu, ACT werde darauf sich fokussieren, die Hilfeleistung in Form von Nahrungsmittel zu sammeln. Der Bedarf Somaliens an Nahrungsmittel sei sehr dringend. ACT werde sogar die Spenden in Form von Geld für Reis ausgeben, sagte Ahyudin weiter. Der indonesische Verkehrsminister Budi Karya Sumadi veröffentlichte ein Programm zur Führung der Schiffe in der Malakastraße und in der Singapurischen Straße, die Schifffahrtssicherheit und den Schutz der maritimen Umwelt zu intensivieren. Wie Budi Karya Sumadi vor der Pressegästen in Jakarta erläuterte, sei dies ein historischer, wichtiger und strategischer Schritt für Indonesien, die maritime Souveränität Indonesiens abzusichern. Im Zufolge sei der Prozess zur Schiffführung in beiden Straßen ein großes Bemühen der indonesischen Regierung durch die Verhandlungen zwischen den Küstenländern, die aus Indonesien, Singapur und Malaysia bestehen. Vor einigen Jahren haben die drei Länder diese Frage beim dreieckigen Forum der Expertgruppe erörtert. Er sagte dazu weiter, Indonesien habe sich verpflichtet, die Schiffführung in den Malakastraße und in der Singapurischen Straße durchzuführen. Dazu sei Indonesien das erste Land, das bereit ist, das Programm zu implementieren, sagte Budi Karya Sumadi weiter. Der indonesische Minister für nationale Aufbauplanung Bambang Brojonegoro setzt sich das Ziel, dass die Forschung über Umsiedlung der indonesischen Hauptstadt aus Jakarta in die neue Region außerhalb der Java-Insel in diesem Jahr fertigstellen werden solle. Er sagte gestern in Nusa Dua auf Bali dazu, es gebe einige Kandidatenstädte, die ein großes Potenzial haben, die neue Hauptstadt zu werden. Eins davon ist Palangkaraya in der Provinz Zentral Kalimantan. Im zufolge analysieren ein Team der Behörde für nationale Aufbauplanung Bappenas zurzeit die Kriterien, die Fläche und Fonds für den Bau der neuen Hauptstadt. Vorher hat Minister Bambang Brojonegoro gesagt, dass der Plan zur Umsiedlung der Hauptstadt wieder entstehe, da nach dem Bedarf ein neues Wirtschaftszentrum gegründet werden soll. Die Java-Insel hat die indonesische Wirtschaftsaktivität sehr dominiert. Di Provinz Regierung Nord Sumatras bietet den französischen Investoren die Bauprojekte von erneuerbaren Elektrizitätskraftwerken an. Der Gouverneur Nord Sumatras, H.T. Erinuradi, sagte am Montag in Medan Nord Sumatra, dass Nord Sumatra die erneuerbaren Elektrizitätskraftwerke wie Sonnenkraftwerke, Meereskraftwerke und Windkraftwerke brauchen. Dies teilte Gouverneur Erinuradi dem französischen Botschafter Jean-Charles Bertonnet am Montag in Jakarta mit. H.T. Erinuradi zufolge bietet die Provinzregierung Nord-Sumatras Frankreich diese Bauprojekte an, da Frankreich viele Erfahrungen habe, die Technologie der erneuerbaren Energie zu entwickeln. Sagte weiter, die Provinzregierung Nord-Sumatras werde den Investoren die Erleichterungen geben. Außer der Kraftwerke können die französischen Investoren in Nord-Sumatra auch im Tourismus, Plantagen, Landwirtschaft, Handels-, Dienstleistungs- und Maritimbereich das Kapital anlegen, fügte Gouverneur Nord-Sumatras hinzu. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.181,92 Rupiah. Der Schweizer Franke erzielte einen Kurswert von 13.207,37 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.365 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 81%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Sima Indonesian has willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die reiche Ciri Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, eine Reise in die Inselgruppe Kangean in Ostjava zu machen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auf über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, die Inselgruppe Kangean ist eine Inselgruppe östlich der Insel Madura, Ostjava und nördlich der Insel Bali. Diese Inselgruppe besteht aus einigen Inseln, wie unter anderem Kangean, Sapeken, Saibus, Bambrut und ist in drei kleine Bezirke aufgeteilt. Kangean ist etwa 587 Quadratkilometer groß, obwohl sie zum Gebiet des Bezirkes Sumeneb auf der Insel Madura gehört und nördlich der Insel Bali liegt, gibt es viele Unterschiedlichkeiten zwischen Kangean, Madura und Bali. Die Sprache der Bevölkerung in Kangean ist zum Beispiel anders als die Sprache von Madura und Bali. Der Dialekt ähnelt dem der Sundanesen und Bataken. Die Inselgruppe Kangean bietet neben einer Sonnenküste auch eine Zone Unterwasserlandschaft mit verschiedenen Fischen. Es gibt dort eine Tauchstelle namens Ladang Nemo, das Nemofeld. Dort findet man Anemonen und Klumpfische. Man sagt, Kangean sei das Paradies des Klumpes bzw. der Nemofische, wie sie die dortige Bevölkerung nennt. Außerdem findet man dort auch den Tigerfisch. bei dem man aber vorsichtig sein sollte, da er giftig ist. In der Inselgruppe liegen Zone Korallenriffe, die zu den 5 schönsten Korallenriffen Indonesiens gehören. Wenn Sie eine Reise nach Kangean mit einem öffentlichen Verkehrsmittel aus Surabaya machen, fahren Sie vom Terminal Bungur Asih Purbaya, Surabaya zum Terminal Sumeneb. Dafür brauchen Sie etwa 4 Stunden. Vom Terminal Sumeneb aus können Sie ein öffentliches Verkehrsmittel zu 50.000 Rupiah oder US-Dollar nehmen oder mit Motorrad, sogenannten Ojek, für den Sie 20.000 Rupiah oder 1,5 US-Dollar bezahlen müssen, fahren, den Hafen Klianget zu erreichen. Danach brauchen Sie ein Schnellboot oder eine Fähre, nach Kangean zu überqueren. Dafür brauchen Sie etwa 4 bis 5 Stunden mit dem Schnellboot und 8 Stunden mit der Fähre. Wenn Sie in der Inselgruppe Kangean angekommen sind, können Sie dort wiederum mit einem kleinen Schiff die umgebenden Insel bereisen. Diesen Kapitän ist dann auch Ihr Reiseführer. Dieses Schiff mit der Kapazität von 10 bis 15 Personen zu mieten, müssen Sie 550.000 Rupiah oder 39 US-Dollar pro Tag bezahlen. Wenn Sie nach Kangean reisen möchten, sollten Sie auf gute Wetter achten. Es ist besser, wenn Sie von April bis November reisen. Wenn Sie dort schnorcheln möchten, sollten Sie eigene Geräte dafür mitbringen, dass Sie sich dort keine Tauchgeräte ausleihen können. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit dem Thema Inselgruppe Kangean.
Wie man Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations, wir treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen, in dem Sie indonesische Vokabeln kennenlernen können. Der Titel des heutigen Unterrichts ist im Kino oder auf Indonesisch, die Bioskop. Also bleiben Sie mit uns in RRI World Service Voice of Indonesia. Liebe Hörerinnen und Hörer, zuerst möchten wir Ihnen die indonesischen Vokabeln vorstellen, die mit dem Titel des heutigen Unterrichts zu tun haben. Ich werde die Wörter zweimal langsam vorlesen und wiederholen sie noch einmal. Im Kino, auf Indonesisch, die Bioskop. Die Bioskop. Die Warteschlange, auf Indonesisch, Antrian. Antrian. Das Ticket auf Niedersächsisch Ticket. Ticket. Nicht so lang auf Indonesisch, tidak terlalu panjang. Tidak terlalu panjang. Schlange, stehen auf Indonesisch antri. Antri. Kaufen auf Indonesisch membeli. Membeli. Das snacks auf Indonesisch cemilan. Cemilan. Das Getränk auf Indonesisch minuman. Minuman. Mochte nicht auf Indonesisch tidak mau. Tidak mau. Salzig auf Indonesisch asin. Asin. Eis citrone tea auf Indonesisch es teh lemon. Es teh lemon. Der Sit auf Indonesisch tempat duduk. Tempat duduk. Vorne auf Indonesisch depan. Depan. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun zeigen wir Ihnen ein Gespräch als Beispiel für den heutigen Unterricht. Das Gespräch findet zwischen Anna und Mary statt. Wir wollen die Sätze zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und wiederholen Sie noch einmal. Guck mal, die Tickets, Warteschlange ist nicht so lang. Auf Nisis. Lihat, antrian tiket tidak terlalu panjang. Lihat, antrian tiket tidak terlalu panjang. Wie wäre es, wenn du in einer langen Reihe stehst, das Ticket zu kaufen? Auf Neusis, kalau begitu, bagaimana kalau kamu antri beli tiket? Kalau begitu, bagaimana kalau kamu antri beli tiket? Ich kaufe einige Snacks und Getränke. Auf Indonesisch. Saya beli cemilan dan minuman. Saya beli cemilan dan minuman. Kauf mir bitte hotdog. Auf Indonesisch. Tolong belikan saya hotdog. Tolong belikan saya hotdog. Ich möchte kein Popcorn. Auf Indonesisch. Saya tidak mau popcorn. Saya tidak mau popcorn. Warum magst du popcorn nicht? Auf Indonesisch. Mengapa kamu tidak suka popcorn? Mengapa kamu tidak suka popcorn? Ich mag popcorn nicht, weil es so salzig ist. Auf Indonesisch. Saya tidak suka popcorn karena terlalu asin. Saya tidak suka popcorn karena terlalu asin. Ah ya, kauf mir Getränke bitte. Auf Indonesisch. Oh ya, tolong belikan saya minum. Oh ya, tolong belikan saya minum. Ich möchte ein Glas Eis Zitrone Tee. Auf Indonesisch. Saya mau es teh limon. Saya mau es teh limon. Vielen Dank. Auf Indonesisch, terima kasih. Terima kasih. Oke, such bitte bequemen Sitz. Auf Indonesisch, baiklah, carikan tempat duduk yang nyaman ya. Baiklah, carikan tempat duduk yang nyaman ya. Bitte nicht da vorne. Auf Indonesisch, jangan terlalu depan. Jangan terlalu depan. Good. Auf Indonesisch. Baiklah. Baiklah. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Treffen wir uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.voi.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen einige Dangdut-Lieder. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Lukisan Kisah oder auf Deutsch Gemälde der Geschichte. Gute Unterhaltung.
Oh,
Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade das Lied mit dem Titel Lukisan Kisah, das von Soimah gesungen wurde. Dieses Lied wurde am Februar 2016 veröffentlicht. Das Lied Lukisan Kisah erzählt über jemanden, der seine Paargeliebte verlassen hat. Es ist die dritte Single von Soimah, die der melancholische Rhythmus ist. Mit dem Lied Lukisan Kisah überzeugt Soimah, dass sie nicht nur mit bestimmtem Genre, sondern auch verschiedene Genre Dangdutmusik singt. Liebe Zuhörer, bevor wir Soimah näher kennenlernen, hören Sie ein Lied von Soimah mit dem Titel Pele Cinta oder auf Deutsch Liebesschmeichelei. Viel Spaß beim Zuhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.785 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in de.voi.go.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.go.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.